Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Der Vorwurf wiegt schwer. Institutioneller Antisemitismus und Rassismus bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Eine Sonderkommission hat etwaige Vorfälle aufgearbeitet. Über die Ergebnisse sprechen wir gleich. Nach der Abkehr von der sogenannten Osterruhe steht immer noch die Frage im Raum, wie geht's weiter nach Ostern? Das Saarland geht nun voran und will Modellregion werden. Was dahinter steckt, erfahren Sie später. Und kreativ durch die Krise. SchauspielerInnen in Berlin nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Statt auf Bühnen spielen sie nun ganz Corona-konform hinter Glas im Schaufenster. Ein rechtes Macho-Klima herrsche bei der Polizei Sachsen-Anhalt. So heißt es jedenfalls in einem anonymen Schreiben an das Landesinnenministerium aus dem vergangenen Herbst. Zuvor hatte es bereits Anschuldigungen gegen die Magdeburger Bereitschaftspolizei wegen antisemitischer Äußerungen gegeben. Der damalige Innenminister Sachsen-Anhalts, Holger Stahlknecht von der CDU, war bemüht, für Aufklärung zu sorgen. Eine eigens eingerichtete Sonderkommission kümmert sich seit gut einem halben Jahr um die Aufarbeitung. Am Nachmittag stellt sie ihren Abschlussbericht vor. Auch der Innenausschuss hat heute zum Thema getagt. Über die Ergebnisse sprechen kann ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, vorab, was sind die konkreten Vorwürfe?
Also es geht um den Kantinenpächter der Magdeburger Bereitschaftspolizei. Der soll jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang, von vielen Beamten in der Magdeburger Bereitschaftspolizei einfach nur, Zitat, der Jude genannt worden sein, weil die Preise da angeblich so hoch seien. Also ein uraltes antisemitisches Klischee, was da bedient wurde. Es gibt aber noch weitere Vorwürfe. In WhatsApp-Chatgruppen sollen Polizisten Bilder mit Hakenkreuzen verschickt haben. Außerdem hätten Polizisten private Feiern veranstaltet, auf denen dann der Hitlergruß gezeigt wurde. Alles Vorwürfe aus den anonymen Mails. Das Ganze wird jetzt ein halbes Jahr lang von Uta Wilkmann aufgearbeitet. Eine ehemalige leitende Oberstaatsanwältin aus Magdeburg, die arbeitet jetzt im Justizministerium. Und diese Chefin der Sonderkommission, die hat Gespräche mit Beamten, Vorgesetzten und so weiter geführt. Übrigens mit Wohlwollen der Gewerkschaft der Polizei, die finden das gut. Naja, und heute hat die Kommission ihren 150-seitigen Abschlussbericht vorgelegt.
Und in diesem Bericht, welche Vorwürfe haben sich da erhärtet?
Naja, um es mal ganz kurz zu machen, sehr wenige. Also die Sache mit dem Kantinenpächter, die hat sich erhärtet. Seit Beginn der 90er Jahre war der Begriff Jude bei der Magdeburger Bereitschaftspolizei geläufig. Jeder wusste davon. Das haben dann auch mehr oder weniger alle befragten Polizisten oder Vorgesetzten dann auch zugegeben. Aber mittlerweile sei das wohl nicht mehr so geläufig, weil der Kantinenpächter im Ruhestand ist. Die restlichen Vorwürfe, da muss man sagen, da war natürlich viel Stochern im Nebel, weil die anonymen Briefeschreiber nicht ermittelt wurden. Und die Sache mit den Hakenkreuzen im Polizei-WhatsApp-Chat, da hat die Staatsanwaltschaft sogar Ermittlungen angestellt, von 10 Polizisten die Handys einkassiert, wurde aber nichts gefunden, Verfahren eingestellt. Was ich noch ganz interessant fand, die Leiterin der Sonderkommission spricht ja nicht von rassistischen Einstellungen der Polizisten, sondern von, naja, von zum Teil rassistischem Sprachgebrauch oder fehlende Sensibilität. Ein Beispiel, was sie hier vorhin genannt hat. Laut dem Sonderbericht haben Polizeianwärter in der Kantine über sogenannte Themenkontrolltage gesprochen. Das waren so Tage, an denen bestimmte Gruppen kontrolliert werden. Und am, Zitat, Faschisten-Dienstag sollten dann nur Ausländer kontrolliert werden. Und die innenpolitische Sprecherin der Linken, die hat gesagt, das ist eigentlich befremdlich, dass die Sonderkommission das nur als unsensiblen Sprachgebrauch gebrandmarkt hat oder gewertet hat. Hier hören wir mal rein.
Das ist sozusagen eine Einordnung, die nach Gefühl vorgenommen wird und nach den Aussagen der Polizistinnen und Polizisten. Das halte ich für sehr schwierig, denn das steht in der Tradition, Probleme wie Rassismus und Antisemitismus nicht beim Namen zu nennen.
Ja, und die Sonderermittlerin hat zumindest diese Bemerkung Faschistendienstag, da hat sie auch in ihrem Bericht geschrieben, das ist zumindest besorgniserregend.
Also alles in allem bleibt vieles auch nach dem Bericht noch ungeklärt. Kann man denn dann jetzt schon sagen, wie groß das Rassismusproblem bei der Polizei in Sachsen-Anhalt tatsächlich ist?
Also ehrlich gesagt kann man das nicht oder man weiß nicht genug. Oder sagen wir so, wir wissen sehr wenig, auch der neue, also es gibt ja neu eingesetzten Extremismusbeauftragten des Landes seit letzten Herbst. Gibt's den? Der hat heute im Innenausschuss auch nur berichtet, dass ihn keiner aufgesucht hat. Naja, zumindest ein paar Zahlen gibt es. Zum Beispiel eine kleine Anfrage der Grünen in Sachsen-Anhalt aus dem letzten Jahr. Demnach gab es 2019 7 rechtsextreme Verdachtsfälle in der Polizei. Da wird dann ein Polizeibeamter zitiert mit dem Satz, manche bezeichnen mich als rechtsextrem, das ist sicherlich nicht ganz falsch. Also wirklich nur Leute, die auch offen dazu stehen. Das ist sozusagen das, was wirklich aktenkundig bekannt ist. Dann gibt es beispielsweise einen Polizisten, der vor der jüdischen Gemeinde Halle im letzten Jahr ein Hakenkreuz aus Stoff vernichtet hat. Das Ganze von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Auch da läuft ein Verfahren wegen Vertuschung einer Straftat. Aber es läuft eben auch schon eine ganze Weile. Und bis das Ganze verhandelt wird, vergeht mindestens ein Jahr. Also auch das ist ein Problem, dass die Justiz da nicht wirklich schnell genug ist.
Und welche politischen Konsequenzen folgen nun aus diesem Bericht und aus diesen Erkenntnissen?
Tja, also es gibt eine ganze Reihe von Empfehlungen. Die Sonderkommission hat zum Beispiel angeregt, eine externe Beschwerdestelle der Polizei einzurichten. Das gibt es zum Beispiel schon in Berlin, Schleswig-Holstein oder Hessen, in Sachsen-Anhalt noch nicht. Wäre aber gut, sagt die Sonderermittlerin. Und an der Landespolizeihochschule in Aschersleben soll außerdem eine neue Professur für politische Bildung eingerichtet werden. Mehr Aus- und Fortbildung für interkulturelle Kompetenz. All das soll es geben, findet übrigens auch die Gewerkschaft der Polizei gut. Die wollen das sogar verpflichtend, aber es wurde schon viel angekündigt. Der ehemalige Innenminister hat ja auch eine Rassismusstudie zusammen mit Niedersachsen angekündigt. Letzten Herbst, paar Monate später, wurde dieser ganze Vorschlag dann vom neuen Innenminister, vom aktuellen, wieder kassiert.
Also bleibt noch viel zu tun in Sachsen-Anhalt. Antisemitische und rassistische Vorfälle in der Polizei Sachsen-Anhalt haben im Herbst für Schlagzeilen gesorgt. Heute legt das Innenministerium einen Abschlussbericht vor. Über die Vorwürfe und die Aufarbeitung in Sachsen-Anhalt habe ich gesprochen mit unserem Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Vielen Dank.
Wir sind ein föderaler Staat. Es ist keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird. Alle können das machen. Und der Bund wird immer unterstützend tätig sein.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Über das Tübinger Modell, Öffnungen mit einer breiten Teststrategie zu ermöglichen, haben wir diese Woche bereits berichtet. Begleitet wird das Ganze auch wissenschaftlich, bisher gibt es aber noch keine validen Ergebnisse. Und trotzdem will nun auch das Saarland nachziehen und ebenfalls ein Modellprojekt starten. Ministerpräsident Tobias Hans hat heute Lockerungen nach Ostern angekündigt. Aus dem Saarland berichtet Tonja Koch.
Die Aussicht auf mehr Lebensqualität für die Menschen hat der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans heute Vormittag so beschrieben.
Wenn ein negativer Test vorliegt, dann können beispielsweise die Menschen auch in ihrem Garten gemeinsam mit Nachbarn endlich wieder grillen. Schwenken finde ich noch besser. Sie können sich mit Freunden auf der Außenterrasse eines Restaurants treffen oder auf dem Marktplatz ein Eis essen gehen. Sie können wieder ins Fitnesscenter gehen und sich sportlich betätigen oder eben auf dem Bolzplatz Fußball spielen. Sie können wieder ins Theater, in ein Konzert, in die Oper und können dann, wenn der Filmverleih nochmal angelaufen ist, auch ins Kino gehen.
Damit die Menschen im Saarland dieses Stück Normalität wieder leben können, will das Land ein Modellprojekt starten. Dafür benötigen die Bürger einen tagesaktuellen negativen Corona-Test. An einen solchen Test heranzukommen sei kein Problem. Im Land stünden sowohl in landeseigenen, kommunalen als auch in privaten Testeinrichtungen sowie bei Apotheken, Hausärzten und Zahnärzten ausreichend Testmöglichkeiten zur Verfügung, so der Ministerpräsident. Die Überprüfung der Testergebnisse soll auf elektronischem Wege erfolgen. Die Ausschreibung für eine entsprechende App sei auf den Weg gebracht. Tobias Hans.
Wenn wir es schaffen, bis nach Ostern diese App auch ans Laufen zu bringen, dann wird es dann damit auch laufen können. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir uns aber auch vorbereitet. An die Rechtsverordnung wird angehängt ein Formular, das ausgefüllt werden kann mit Blick auf den negativen Test. Und die Gastronomie oder andere Bereiche können dann die Kontaktnachverfolgung auch weiterhin händisch vornehmen.
Die Gastronomie, sagt Frank Horath, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, habe lange Monate auf diese Chance gewartet und werde ihrer Verantwortung gerecht werden.
Die Gastronomie ist weder Labor noch Sheriff, aber ich denke, dass sowohl die Bevölkerung als auch die Gastronomen verantwortlich mit ihren Kontrollmöglichkeiten umgehen werden. Das wird sich einspielen.
Die saarländische Landesregierung hat überdies angekündigt, dass sie sich auch während dieses Modellversuches weiterhin zur sogenannten Notbremse bekennt. Diese soll dann gezogen werden, wenn der Inzidenzwert die Marke von 100 überschreitet. Aktuell liegt der Wert im Saarland bei 70 und steigt damit weniger schnell als andernorts. Allerdings, wenn ein Landkreis mal über 100 liege, bedeutet das nicht, dass erneut Stillstand verordnet werde, erklärt Ministerpräsident Hans.
Entscheidend ist vor allem, dass es kein exponentielles Wachstum gibt. Und darauf werden wir ein Auge halten und die Notbremse nur dann reinhauen, wenn es tatsächlich dieses exponentielle Wachstum gibt.
Die Gastronomie begrüßt diese Differenzierung ausdrücklich.
Unser Anliegen ist ja nicht nur zu öffnen, wir wollen ja auch dauerhaft geöffnet bleiben.
Ansonsten lohne sich eine Öffnung nicht. Als fahrlässig hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gegenüber der Rheinischen Post den Öffnungskurs des Saarlandes bezeichnet. Noch nicht wirklich zufrieden hingegen sind die Sportverbände mit dem, was sie heute Vormittag gehört haben. Noch sind Details nicht veröffentlicht, aber der Amateursport hat vielerorts bereits den Deckel auf die Saison gemacht und gemessen an dem, was bislang bekannt sei, bleibe das Land hinter dem zurück, was der Breitensport fordert, sagt Johannes Kopko, Vorstand für Sport und Vermarktung beim Landessportverband.
Wir wollen dahin, dass jeder, der einen tagesaktuellen Test hat, jeden Sport machen darf, auch innen drin, indoor, auch mit anfassen. Denn es geht uns darum, dass ja der Sport eine klare Perspektive hat.
Bereits vor 2 Wochen hatte das Oberlandesgericht im Saarland die Beschränkungen, die für den Einzelhandel gegolten hatten, größtenteils aufgehoben. Seitdem dürfen sämtliche Läden auch ohne Termin aufgesucht werden. Zu größeren Corona-Ausbrüchen hat das bisher nicht geführt. Überdies sind im Land wieder alle Schulen im Wechselunterricht am Start. 2-mal die Woche werden Schüler und Lehrer, die das möchten, von medizinischem Personal in den Schulen getestet. Das führe zu einem recht guten Überblick über das Geschehen im Land und rechtfertige es, neue Wege zu gehen, fasst SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger die Situation zusammen.
Wir haben mittlerweile bessere Instrumente. Vielleicht müssen wir dann einfach noch besser werden beim Testen. Vielleicht müssen wir noch mehr uns anstrengen beim Impfen. Also ideenlos nochmal in den Lockdown zurück. Das ist auf jeden Fall kein Plan, den ich für besonders sinnvoll und klug halten würde.
So die saarländische Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger von der SPD. Deutschlands kleinstes Flächenbundesland plant Lockerungen nach Ostern. Aus dem Saarland berichtete Tonja Koch. Wegen der Pandemie kommt gerade vieles zu kurz. Unser Sozialleben, Unterhaltung, Momente der Unbeschwertheit. Neulich, da habe ich mich hierhin geträumt. Singt Katja Epstein. Einfach mal wieder im Parkett Stücke live und in Farbe bestaunen. Das geht gerade kaum. Besonders für Klein- und Solokünstlerinnen ist es eine prekäre Situation. Doch die Kunstszene besteht aus lauter kreativen Köpfen und die zieht es in Berlin neuerdings hinter Glasscheiben, nämlich in die Schaufenster der Stadt. Ernst Ludwig von Aster hat sich draußen ins Publikum gemischt.
Eine Passantin kommt mit Einkaufstüten über den Bürgersteig, stutzt und stoppt vor dem Schaufenster eines Brillengeschäfts. Aus kleinen Boxen klingt ein Limerick.
Der Auerhahn, der schaut mich ganz schön sauer an, stört mich aber nicht, weil ich gerade penne. Und zwar mit seiner Auerhenne. Jetzt ist vorbei. Ja, das war Hans Erhard.
Gerd Norman steht lächelnd hinter der Scheibe, vor dem Mikrofon, breitet die Arme aus.
Hallo, ja, danke schön. Verteilen Sie sich, halten Sie die Abstände ein, setzen Sie die Masken auf bei eventuellen Lachanfällen, dass die Aerosole sich hier nicht in der Grübeler Straße verteilen.
Lachen mit Abstand und Anstand, das ist Normans Botschaft. Der Wortakrobat mit Vorliebe für Tierlimericks steht sonst in Berliner Kabaretts auf der Bühne, füllt Schützenhallen im Sauerland.
Dankeschön. Die Krefelder Straße hat zugehört. Wunderbar, ich begrüße Sie. Hier ist das Entenfuß-Showfenster, mein Herr. Hier treten Künstler auf, die gerade nicht auftreten können in den Theatern, weil die Theater geschlossen sind. Hier dürfen Sie auftreten, im Showfenster.
Die Passantin eilt weiter. Gehen ist mit Kreide auf eine Hälfte des Bürgersteigs geschrieben, stehen auf die andere. Eine rote Banderole trennt den Gehweg, aufgespannt zwischen zwei Mikrofonständern. Margret Lüders steht auf der richtigen Seite und achtet darauf, dass vor dem Schaufenster alle in die richtige Richtung laufen. Sonst verkauft Lüders hier Brillen und Kontaktlinsen in Berlin-Moabit.
Man hat ja Verständnis für die Künstler und habe ich gedacht, das ist leicht zu machen. Ich unterstütze die gerne und das ist ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit für die Straße, für den Laden und von daher kann ich über alle nur gewinnen.
Darum hat sie ihr Schaufenster freigeräumt, bringt Kultur hinter die Scheibe für das Publikum auf der Straße. Im Schaufenster macht sich jetzt Lina Lerche für ihren Auftritt bereit mit Schlaghose und schwarzer Perücke vor einem roten Samtvorhang.
Es erinnert so ein ganz klein bisschen an die Herbertstraße in Hamburg. War auch so eine kleine Nebenidee, dass die Künstler sich jetzt so prostituieren müssen, dass sie eben, ja, weil sie nicht auftreten dürfen. Und von daher ist das auch so gewollt.
Hallo, hallo, ja, hier. Standing Ovations in der Krefelder Straße. Es ist der Wahnsinn. Wieder ist es ausverkauft heute hier. Ich freue mich wahnsinnig auch. Schönen guten Tag. Ja, bleiben Sie ruhig stehen.
Eine Frau mit zwei Einkaufstaschen am Fahrradlenker stoppt.
Nein, ich wohne hier im Kiez und bin echt begeistert. Also habe echt wunderschöne Musik gehört. Tolle Darbietung. Falls ich mich mal rauswage, dann bleibe ich hier doch echt mal stehen gerne.
Kulturtanken nennt sie das. Vor dem Fenster steht eine kleine Spendenbox, bewacht von einer Plastikente. Wer kann, der gibt. Die Künstler aber spielen, so oder so. Drinnen im Laden sitzt Gerd Normann, macht Pause zwischen den Brillen. Künstler ins Showfenster, das war seine Idee und die war naheliegend. Normann ist Optiker und Wortkünstler, verkauft Brillen im Laden und Wortwitz auf der Bühne.
Ab März war nichts mehr. Und dann ging es weiter, dann bin ich so langsam immer saurer geworden, weil für die Künstler so wenig getan wurde. Und dann kam der nächste Lockdown und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt selber was für die Künstler tun.
Der harte Lockdown ist für Bühnen- und Solokünstler seit einem Jahr Realität. Finanziell ein Desaster und kulturell frustrierend. Keine Bühne, nirgendwo.
90% haben eigentlich sofort zugesagt, oh ja, ich möchte mal wieder auftreten. Ich will meinen Beruf ausüben. Das haben die gesagt. Ich will einfach, ich kann nicht. Also bei dir kann ich, ist eine tolle Idee. Ich komme, gib einen Termin.
Hip-Hopper, Kabarettisten, Chanson-Interpretinnen, alle wollen spielen im Showfenster. Jetzt kommt ein Kunde in den Laden, ein großes Bild unter dem Arm.
Ich habe einfach mal spontan entschieden, ich sponsere das ganze System.
Super, danke schön. Das ist sehr nett, danke. Geht sofort an die Künstler.
Hoffen Sie, werden das sinnvoll verteilen, jeden Tag eine gute Tat.
Ja, das ist sehr nett, das ist in dieser Zeit auch das Richtige. Danke schön.
Das war jetzt heute eine gute Tat.
Danke.
Dann bin ich auch schon weg.
Der 10-Euro-Schein kommt in die Kasse, Norman nickt. Es sieht so aus, als lächele er hinter der Maske.
Es geht nicht ums Geld, auch den Künstlern nicht. Ist auch ein Protest, ganz klar, dass man sagt, wir lassen uns jetzt nicht einfach ausschalten, sondern wir überlegen uns was.
KleinkünstlerInnen in Berlin wandern von der Bühne ins Schaufenster. Eine Reportage von Ernst Ludwig von Aster. Unterrichtsausfall in der Pandemie sorgt bei vielen SchülerInnen für große Lernlücken. Mit welchen Plänen Hamburg nun reagieren will, erfahren Sie direkt nach den Nachrichten in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Britta Mersch am Mikrofon. Mit diesem Programmhinweis endet Deutschland heute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Antran. Ich wünsche noch einen schönen Tag.